Wie viel ist 2 plus 2?
22.
Das ist falsch.
Wow, wow, wow. Wo kommt denn diese Feindseligkeit auf einmal her?
Das ist nicht feindselig, die Antwort ist falsch.
Und wer sagt das?
Die Mathematik.
Du und deine Mathematik.
VHS-Ohrenblicke. Die Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg im Gespräch. Moderiert von Friederike Koring.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu VHS-Ohrenblicke. Und Sie haben ja schon gehört, wir haben heute mal etwas anders angefangen. Ich habe heute einen sehr interessanten Menschen bei mir zu Gast, unseren Kursleiter Axel Lauer. Axel Lauer bietet Kurse im Programmbereich Digitale Kompetenzen an. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Axel. Axel, was haben wir da eigentlich gerade gehört?
Daily Business auf Social Media.
Spannend. Also, aber auch erschreckend, was da so geschrieben und gesagt wird. Das tut ja schon fast auch ein wenig weh.
Definitiv tut es das, ja. Aber das Beispiel ist insofern ganz gut, als dass man hier einige Dinge beobachten kann. Zum Beispiel die Fehlerstruktur, respektive die Scheinargumente, die da verbaut worden sind. Also ein Scheinargument, das wir im ersten Satz schon sehen, ist dieser berühmte Taxonomiefehler. Also Taxonomie ist ja quasi eine Kategorie. Und man könnte auch sagen, als Beispiel, wer heilt, hat Recht, ist ein ganz berühmter Taxonomiefehler. Denn wer heilt, heilt, wer Recht hat, hat Recht. Und die Verknüpfung dieser beiden Taxonomien miteinander ist ein Scheinargument. Man merkt schon, und das hier, die Antwort auf, also wie viel ist 2 plus 2? 22, das ist falsch. Das ist nur eine sachliche Aussage, überprüfbar. Und dann kommt als Antwort, wow, wow, wow. Warum denn auf einmal so feindselig?
Ja.
Und so geht es die ganze Zeit weiter. Hier werden Dinge in einen Zusammenhang gebracht, den es gar nicht gibt. Und insofern ist das eigentlich ein ganz schönes Beispiel.
Ja, man kommt ja auch so schwer da raus, ne? Wenn das dann erstmal losgeht. Wie kann man das überhaupt irgendwann beenden? An welcher Situation, an welcher Stelle? Es geht ja unendlich dann. Axel, bevor wir jetzt da weitergehen, erzähl doch zuerst einmal was über dich.
Also ein Kurzlebenslauf, ja?
Ja. Bitte. Aber ich weiß, du hast ja sehr viel erlebt.
Ich fasse mich kurz. Ich habe zwei Berufe. Also einmal bin ich Fotograf und dann arbeite ich noch so im Nerd-Bereich, also Programmierung und Webseiten bauen und so. Und auch in einem Beruf, der extrem von Scharlatanen und Betrügern durchsetzt ist.
Das klingt sehr spannend.
Und Suchmaschinenoptimierung.
Oh ja. Also wir werden ja heute sehr viel darüber sprechen und ich bin auch schon ganz gespannt, was du alles mitbringst. Ich freue mich sehr. Ja, vielleicht einfach nur, dass die Zuhörerinnen heute mal ein bisschen einschätzen können. Digitale Kompetenzen, aha, das wird also auch an der Volkshochschule gelehrt. Mache ich jetzt mal eine kleine Übersicht dazu. Digitale Kompetenzen sind ja eine Schlüsselqualifikation für die gesellschaftliche Teilhabe. Und die digitalen Technologien sind heute in unserem, oder besser gesagt aus unserem Leben, nicht mehr wegzudenken. Wir benötigen diese Kompetenzen für die Kommunikation, zum Informationsaustausch, zur Unterhaltung und auch zum Lernen und Arbeiten. Da haben wir alle unsere Erfahrungen ja schon sammeln können und können ja auch einiges darüber berichten. Jedoch ist ja nicht jeder auf dem gleichen digitalen Wissensstand. Und da sich in kurzer Zeit sehr viel getan hat und einige Menschen schneller mitgehen konnten, fühlen sich trotzdem andere auch weit abgehängt. Um vielleicht noch ein bisschen genauer zu werden, die Volkshochschulen bieten eine Vielzahl an Kursen an, damit jeder die Möglichkeit erhält, die eigenen digitalen Kompetenzen auch auszubauen. Und da wären zum einen die Grundkenntnisse wie Smartphone-Kurse, Arbeiten an digitalen Pinwänden, PC-Kurse, dass ich zum Beispiel die ersten Schritte mache an meinem Laptop, an meinem PC, dass ich ein bisschen souveräner daran arbeite. Aber auch, und das machst du ja auch, Axel, Gefahren im Internet. Also für Menschen mit Beeinträchtigungen, die in diesen Kursen auch lernen, wie sie auf eine gute Weise und für sich stimmige Weise mit PC und Internet umgehen können. Dann haben wir die ganz klassischen Bürokompetenzen wie Excel, 10-Fingerschreiben, Einstieg in Windows und Office-Programme. Aber auch die ganz neuen und spezialisierten Themengebiete. Axel, da hast du ja auch ganz spannende Kurse. Zum Beispiel bieten wir in Tempelhof Schöneberg an Data Science, Programmierung mit SQL, Python, Robotik, 3D-Druck, Podcast, Bildbearbeitung und auch Erklärfilme. Ja, das ist also eine Fülle, was die Volkshochschule an Kursen für unsere Gesellschaft bereitstellt. Axel, warum sind digitale Kompetenzen eigentlich heute so wichtig? Große Frage, aber ich glaube, du hast da ein paar spannende Antworten.
Ich drehe die Frage mal um. Wie könnten digitale Kompetenzen unwichtig sein? In einer Welt, die bis in den hintersten Winkel digitalisiert ist.
Mhm, ja.
Also dein wirtschaftliches Überleben ist abhängig von der Gnade Googles. Dein Wissen von ChatGPT, dein Liebesleben von Dating-Algorithmen möglicherweise, deine Musik von den Filterregeln Spotifys, deine Teilnahme an sozialem Leben von dem, was Zuckerberg als anstößig empfindet, deine Kreditwürdigkeit von irgendwelchen Scoring-Modellen, in die man dich aber auch nicht reingucken lässt. Deine Reputation möglicherweise von Bots, die dein Buch auf Amazon irgendwie runtervoten oder Fake-Bewertungen bei Google abgeben. Und wenn du Pech hast, dann hat irgendein Sniffer, ne, deine Bankdaten und dein Konto ist morgen leer.
Ja, das ist ja eine ganze Menge. Ne? Das ist richtig viel, wo wir hinschauen müssen. Also du erklärst ja dann oder du sagst ja, dass das alles da ist. Da können wir die Augen nicht vor verschließen. Da müssen wir auch hinschauen, damit wir auch immer noch die Übersicht behalten können und das auch in unserem Sinne steuern können. Okay, warum ist es dir dann wichtig, Kursangebote an der Volkshochschule zu digitalen Kompetenzen auch anzubieten?
Also das mit den digitalen Kompetenzen, das ist ja bei mir historisch gewachsen. Ja, ich bin ja nicht irgendwann mal, also ich habe ja nicht angefangen, Digitalisierung zu studieren in meinen jungen Jahren. Ja, das ist ja quasi eine Entwicklung, die sich aus meinem fotografischen Bereich ergeben hat und eher zufällig war. Also soll ich die Geschichte kurz erzählen?
Ja, gerne.
Okay, also absolut. Ich war ja 20 Jahre von Beruf Artist, also was ganz anderes. Und ich habe ja früher bei euch mal Stepptanz unterrichtet im letzten Jahrtausend und habe dann irgendwann angefangen, mich sehr intensiv mit Fotografie zu beschäftigen, was ich in jungen Jahren schon mal gemacht hatte. Und bin dann auf eine Reise gegangen, auf eine einjährige, mit der Idee, wenn ich von der Reise mit ausreichend gutem Material zurückkomme, dann mache ich das beruflich. Ich kam zurück, ich habe mir eine Webseite bauen lassen für damals läppische 50 Mark, so eine Frame-Webseite und habe dann meine Bilder dort einstellen lassen. Und so kam ich dann im Prinzip in Kontakt mit Webseiten. Und irgendwann mal wollte ich ein Bild austauschen und ich wusste nicht, wie das geht. Und dann hat mir jemand gesagt, na, guck mal in deinen Quelltext. Ich habe in meinen Quelltext geguckt und ich habe genau das erlebt, was viele Leute heute auch in meinen Kursen erleben. Ich war schockiert und verzweifelt. Ich habe da diese Hieroglyphen gesehen und dachte mir, was ist denn bitteschön das? Und so kam ich dann zu dem Thema HTML und dann habe ich angefangen, HTML zu lernen und CSS zu lernen und PHP zu lernen. Habe dann im Laufe eines Jahres, ich glaube, über 200 Webseiten gebaut, eigene Webseiten, ne, wo ich dann quasi SEO gelernt habe und so. Und so bin ich dann über 20 Jahre lang immer weiter reingewachsen.
Ja, und du hattest quasi am Anfang ein Problem, du wolltest es selber lösen.
Genau.
Und hast dann gesagt, okay, irgendwie will ich das ja auf meine Weise jetzt auch schaffen. Und wenn Person A oder B es schafft, dann kann ich es vielleicht ja auch einfach mal ein Bild auf einer Webseite auszuwechseln.
Genau, ich war quasi gezwungen, Dinge zu tun. Ja, die Leute, die ich kannte, die konnten genauso wenig wie ich. Hm. Also war ich quasi gefordert, das Problem zu lösen.
Ja.
Und zur KI bin ich dann gekommen, weil ich, ich sag mal so, von NI enttäuscht war.
Von was? Sag nochmal. Von
NI.
Was ist NI?
Na, natürliche Intelligenz.
Ach so, okay, alles klar. Ist es denn dann auch so, weil du dann immer mehr gelernt hast und ausprobiert hast, dass dich das dann irgendwann auch begeistert hat? Oder dass du auf jeden Fall so ein bisschen Blut geleckt hast? Weil du hast dich dann ja auch mehr und mehr diesem Themenfeld gewidmet.
Ja, da kamen so einige Dinge zusammen. Also Fotografie ist ja mein eines Standbein und das war ja quasi der Einstieg für mich, ne, in den digitalen Bereich. Und Fotografie ist ja auch schon sehr technisch, ne, also alleine schon, weil das Gerät im Prinzip auf Physik und Mathe basiert. Mhm. Wenn man dann analog fotografiert, dann eben auch noch mit Chemie zu tun hat. Dann wurde irgendwann die Fotografie dann digital. Das war dann die zweite Herausforderung, die ich dann irgendwie bewältigen musste. Und es hat mir später dann auch Spaß gemacht. Also das ist schon auch so.
Ich kann mich aber noch daran erinnern, ich kann mich noch daran erinnern, als dieser Wechsel war von analog zu digital. Und dann war es so, nee, ich bleib jetzt für immer im Analogen. Ich mache nur Film. Ich werde niemals digital. Und wenn man heute überlegt, wenn man sich damals entschieden hätte und gesagt hätte, nee, klar, ich werde jetzt nur noch Farbfilm nutzen und das ist so die Zukunft. Nee, dann hätten wir heute wirklich mehr Probleme, weil heute ist die Fotografie hauptsächlich digital und Liebhaber entscheiden sich dann gegebenenfalls nochmal für den analogen Weg oder machen das noch nebenbei.
Und ich bin auch sehr froh, dass ich dann auch diesen Weg dann eingeschlagen habe. Also ich habe damals, es war so Anfang der 2000er, habe ich Nächte in der Dunkelkammer gesessen. Mhm. Also ich habe damals in einem Wohnprojekt gewohnt und meine Freundin in einem anderen Wohnprojekt. Und meine Dunkelkammer war quasi in deren Hausprojekt direkt neben ihrem Schlafzimmer. Und ich habe dann wirklich Nächte statt bei ihr in der Dunkelkammer zugebracht.
Und sie hat gedacht, was macht er da?
Genau.
Okay.
Ich bin auch wirklich sehr froh drum. Ich meine, es macht einerseits Spaß, aber ich bin auch echt froh drum, dass ich jetzt nicht mehr stundenlang in irgendwelchen Chemikalien rumpanschen muss und auch Dinge einfach rückgängig machen kann.
Ja, genau. Also das ist ja auch der Vorteil des Digitalen. Also diese Diskussion habe ich damals auch nie so richtig verstanden. Klar war das alles in den Anfängen und natürlich das mit den Pixeln und die Auflösung war damals noch nicht so gut. Aber es hat sich ja entwickelt, weil eben Menschen daran geglaubt haben, dass es sich entwickeln wird und irgendwann wird was Gutes dabei auch rauskommen. Also es war eine interessante Zeit schon damals. Also damals gab es auch schon diese Umbrüche.
Definitiv. Diese Umbrüche gibt es ja schon, seit es Menschen gibt. Ja, also es sind immer dieselben Klagen eigentlich auch. Ne? Ich fühle mich abgehängt oder die neue Generation, die Junge, ja, die taugt nichts. Ja, das kennen wir schon seit, keine Ahnung, Aristoteles.
Ja. Ja, also es begeistert dich auf jeden Fall und das bringst du ja auch zu uns mit. Und die Teilnehmenden finden das ja auch klasse, weil du da so viel schöpfst aus diesen Erfahrungen. Und es gibt ja diese ganze Fülle an diesen Themenfeldern. Wenn ich jetzt ganz viele unterschiedliche Interessen habe, wie gehe ich denn am besten vor, herauszufinden, welchem Interesse widme ich mich zuerst? Also KI war letztes Jahr sehr in aller Munde. Dann hatten viele den Druck, jetzt muss ich mich damit mit ChatGPT auseinandersetzen.
Also ich glaube, Leute kommen ja aus unterschiedlichen Gründen in Kurse. Also in meinen Kursen zum Beispiel kommen ja oft Leute, die also aus einer Not heraus. Also als Beispiel der SEO-Kurs. Da sitzen ja relativ, also meistens eigentlich Leute, weil das Thema ist unglaublich trocken und eigentlich sehr langweilig. Na, außer man hat da so eine bestimmte Neigung dazu. Da kommen meistens Leute aus Not heraus, die über Jahre hinweg von irgendwelchen Leuten abgezockt worden sind und die dann plötzlich das Gefühl
abgezockt,
haben...
Abgezockt, wenn ich ganz kurz fragen darf, was meinst du mit abgezockt? Also weil
finanziell abgezockt.
Also ja. Dass andere für sie das gemacht haben mit SEO.
Genau. Mhm. Ich sagte ja vorhin schon, dass das Genre ist wirklich durchseucht von Hallo Dries.
Vielleicht können wir ganz kurz erklären, SEO, was ist das? Für die, die es nicht ganz genau wissen, was es ist.
Suchmaschinenoptimierung ist quasi die, also eine, ja, also wie man bei Google auf die vorderen Plätze kommt, um es mal ganz, ganz grob zu sagen.
Also wenn ich irgendwas eingebe, wer rankt als erstes ganz nach oben?
Genau, also ich gebe ein Volkshochschule und dann solltet ihr oben stehen. Ja, und
natürlich.
Irgendwie, ja. Und das ist natürlich sehr, sehr eng verknüpft, also mit Usability, mit Accessibility, mit der Art und Weise, wie die Webseite gebaut ist, mit Semantik, mit der Fehlerfreiheit der technischen und so weiter und so fort. Und dann gibt es Leute, die jahrelang wirklich viel, viel Geld gelassen haben für nichts. Teilweise sogar auch für Geschäftsschädigung. Und die sitzen dann da und hoffen jetzt wenigstens ausreichend Handwerkszeug oder Informationen zu kriegen, die sie befähigen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Na, also das ist dann quasi so eine Gruppe, die kommt quasi aus, ich muss das. Ja. Dann gibt es vielleicht noch eine Gruppe, aber das kannst du, glaube ich, besser beurteilen, die so aus so einer Art Transformationsdruck auf dem Arbeitsmarkt kommt. Ja. Also da wird dann auch aus dem Bereich mit manchmal den Teilnehmer und Teilnehmerinnen wo es dann hier, Mensch, wir müssen jetzt mal ein bisschen was mit ChatGPT machen, geh doch mal irgendwo hin, lern mal ein bisschen was. So. Und dann gibt's eine relativ kleine Gruppe, glaube ich, die wirklich aus eigenem Interesse, so aus Neugier kommt.
Ja, und Axel, es kommt ja auch schon mal zu Konflikten in deinem Unterricht. Wie kann man denn dann auch falsch ausgelegte Informationen konkret widerlegen?
Was ohne Beleg behauptet werden kann, kann auch ohne Beleg verworfen werden. Ein Beispiel. Und das ist auch ein konkretes, habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, okay? Also, wir sind die Nachfahren von Außerirdischen vom Sternensystem Aldebaran.
Oh.
Frauen, also die Haare von Frauen, sind die Antennen zu unseren Vorfahren in diesem Sternensystem. Und damit dieser Kontakt nicht verloren geht, ja, sollten Frauen sich die Haare nicht kurz schneiden lassen.
Das klingt interessant. Da höre ich das erste Mal. Ja, könnte ich jetzt natürlich mal im Internet ein bisschen recherchieren und googeln und vielleicht noch die KI fragen, was die darüber denkt oder auch eben ChatGPT.
Oder du sagst einfach, vielen Dank für das Gespräch, ich wünsche Ihnen alles Gute und du gehst.
Mhm.
Also das wäre so meine Alternative. Ne? Weil es gibt so ein paar Prinzipien, die auch in der Wissenschaft gelten. Zum Beispiel ein Prinzip, was ohne Beleg behauptet werden kann, kann auch ohne Beleg verworfen werden. Dieser Ansatz ist unglaublich wichtig. Denn stell dir mal vor, was passiert, wenn deine ganze Energie, deine Zeit dadurch gebunden wird, Dinge widerlegen zu müssen, die sich irgendjemand ausdenkt. Mhm. Übrigens, diese Haare, diese Geschichte, die stammen von Axel Stoll. Das ist hier einer, der daran geglaubt hat, dass die Nazis Raumfahrttechnologie hatten und dann zum Mond geflogen sind und auf der dunklen Seite des Mondes ihre Raumbasis haben. Ja. Aus der Ecke kommt das. So, also dann gibt es ja auch so solche Sachen wie zum Beispiel Russells Teapot. Schon mal gehört, oder? Das ist diese berühmte unsichtbare Teekanne, die angeblich hier irgendwo im Orbit zwischen der Erde und dem Mars irgendwo kreisen soll. Beweis mir mal, dass die gar nicht existiert.
Jetzt kann ich entscheiden, glaube ich es dir oder sag einfach, nö, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also nee, da bin ich dagegen, das zu glauben.
Na, vielleicht nicht mal unbedingt das. Also ich muss ja nicht dagegen sein. Ich kann mich einfach ganz entspannt zurücklehnen und kann sagen, okay, alles gut. Zeig's mir einfach. Also wenn du mir jetzt sagst, du hast einen fliegenden Teppich und der fliegt auch, dann bin ich nicht fanatisch. Das wird ja immer vorgeworfen, Wissenschaft, ja, Wissenschaftsfanatismus. Dann bin ich gar nicht fanatisch. Dann bin ich ganz entspannt und mache das, was auch meine 6-jährige Nichte macht. Ich sage, okay, alles klar, dann bring ihn mal vorbei und dann gucken wir uns mal an, ob er wirklich fliegt. Mhm. Prüfen wir, ob er irgendwie Drähte hat oder Luftkissen und so. Und wenn er wirklich fliegt, also wenn du bewiesen hast, dass er fliegen kann, ja gut, dann finde ich es großartig. Mhm. Also, das Prinzip heißt Beweislast. Wer eine Behauptung aufstellt, muss sie beweisen.
Ja.
Nicht du musst beweisen, dass Teppiche nicht fliegen können. Das wäre eine Perversion von Wissenschaft. Wissenschaft heißt, du behauptest, du belegst.
Okay, gut, das kann man sich dann ja gut mitnehmen, auch einfach so für den Alltag, wenn mal sowas passiert, man da irgendwie mit konfrontiert wird. Es gibt eben auch diese Beweislast und man kann es erstmal auch so stehen lassen.
Genau, und Beweislastumkehr ist ein alter Trick, den man kennt man so aus der Pseudomedizin und aus der Esoterik. Ja? Dann sagen dann Leute, beweis mir mal, dass es keine Einhörner gibt.
Mhm.
Und das ist nicht beweisbar, weil man kann nicht beweisen, dass etwas nicht existiert.
Ja, und das führt uns ja eigentlich auch schon zu der nächsten Frage. Also Wahrheit, Lüge und wie schaffe ich es eigentlich, diese Unwahrheiten von Fakten zu unterscheiden? Wie gelingt mir das denn eigentlich dann?
Da müsste man jetzt mal unterscheiden und differenzieren. Also sprechen wir jetzt über sowas wie Desinformationskampagnen, also quasi die Verbreitung absichtlicher Falschbehauptungen, oder sprechen wir über jene Form von Falschbehauptung, die aus einem Trugschluss resultiert. Also das sind so die beiden Dinge, über die wir jetzt getrennt sprechen müssten. Ne?
Mhm.
Also wenn es darum geht, Desinformationskampagnen zu untersuchen, naja gut, da brauchen wir dann irgendwie Mittel aus dem Bereich Medienkompetenz. Ne? Dann guckt man irgendwie sich die Quelle an, guckt mal ins Impressum, prüft den Autoren, das Datum, macht einen Historienvergleich, guckt eventuell mal rein in die Metadaten von dem Bild oder von dem Video. Und das sind so Medienkompetenzgeschichten. Und dann gibt es den anderen Bereich, also wo wir davon ausgehen, dass eine Person gar nicht absichtlich eine Falschbehauptung verbreitet, sondern selber auf irgendwas vielleicht reingefallen ist. Hm. Ganz einfaches Beispiel. Der Hahn kräht morgens. Dann geht die Sonne auf. Wenn du jetzt sagen würdest, der Hahn lässt die Sonne aufgehen, naja, dann wäre das keine böse Absicht. Na, dann hast du nur quasi einen Wahrnehmungsfehler. Dann hast du quasi da gibt's auch einen lateinischen Begriff für, der heißt post hoc ergo propter hoc. Also nur weil zwei Dinge zeitlich zusammen korrelieren, gibt es da aber keinen kausalen Grund. Und solche Dinge kann man dann aufräumen. Und da kann auch dann ChatGPT ganz hilfreich sein.
Okay, wie ist es dann hilfreich?
Ein Thema, an dem man das sehr gut sehen kann und wo ich mich auch ganz gut auskenne, ist zum Beispiel Homöopathie. Frag einfach mal ChatGPT, ob Homöopathie eine Medizin ist.
Ja.
Ich glaube, das wird dann für viele Leute ernüchternd. Ja.
Okay. Das heißt also, solche Fragen, die viele beschäftigen und die eigentlich auch immer gesellschaftlich vorhanden sind, wenn man die jetzt mal bei ChatGPT eingeben würde, würde man da ganz interessante Ergebnisse bekommen.
Ja, und zwar in beide Richtungen interessant.
Mhm.
Also einerseits, also bei Homöopathie ist es ja relativ einfach. Das ist ja ein schönes Beispiel dafür, wie eine in sich vollkommen inkonsistente Theorie, die noch nie auch nur einen einzigen schlüssigen Beweis liefern konnte und die vollkommen widersprüchlich ist, eine unglaubliche Verbreitung gefunden hat. Sehr schönes Beispiel. Aber es basiert natürlich auf naturwissenschaftlichen Prinzipien und die lassen sich von ChatGPT relativ gut untersuchen. Aber es gibt auch andere Bereiche, bei denen man ganz gut sehen kann, wie politische Einflüsse sich in dem Ergebnis von ChatGPT ausdrücken. Hm. Maturanga Maori, sagt ihr das irgendwas?
Ich weiß es nicht.
Also Maturanga Maori ist ein Schöpfungsmythos. Aha. Also wir im Christentum haben ja auch einen Schöpfungsmythos, ne? Also Adam und Eva und dann der Apfel und die Schlange und die Erbsünde und dann die Erlösung. Das ist ein Schöpfungsmythos. Und wir würden doch wahrscheinlich jetzt nicht, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte, dass diese Lehre, dieser Schöpfungsmythos gleichberechtigt neben Physik und Mathe an den Schulen unterrichtet wird, ja, und Evolution, na, ich weiß nicht, ob das stimmt. Da würden wir wahrscheinlich sagen, nee, komm, lass mal lieber, also wir bleiben mal lieber bei Darwin. Und die Maori haben auch einen Schöpfungsmythos. Da gibt es Papa und Rangi. Ja, das ist ein Götter-Ehepaar, die vor irgendwelchen 1000 Jahren die Welt geschaffen haben und so. Und dann gab es in Neuseeland dann eine Debatte darüber, ob man diese Lehre, also diese Empirie, gleichberechtigt an den Universitäten neben naturwissenschaftlichen Fächern unterrichten sollte. Ein großes Theater, da hat sich sogar Richard Dawkins dann eingemischt, ja, der bekannte Evolutionsbiologe. Und wenn man jetzt mit ChatGPT spricht und fragt, ob denn Maturanga Maori eine Wissenschaft sei, dann spürt man, man liest das, ja, dann kommen so Antworten, die vollkommen unplausibel sind. Da steht dann drin, dass Maturanga Maori nur eine bestimmte Art von Wissenschaftserwerb sei und eine bestimmte Art von Wissen. Aber wir wissen, Mathematik zum Beispiel ist universell. Das ist nicht individuell. Es ist auch nicht kulturraumabhängig. Und da merkt man dann nämlich auch bei solchen Fragestellungen die, ich sag mal, gesellschaftliche Einfärbung.
Ja, mich bringt das jetzt auch zu der nächsten Frage. Kann ich denn die KI auch so nutzen und ChatGPT, dass sie mir ganz smart zuarbeiten und dass ich sie auch faktenbasiert nutzen kann? Wie bringe ich ChatGPT dazu, mir smart zuzuarbeiten?
Also zum einen musst du präzise Fragen stellen. Also das K in KI steht ja eigentlich gar nicht wirklich für künstlich, sondern für Kevin. Kevin, der Praktikant. Also jene Person, die fiktive Person Kevin, die sinnbildlich dafür steht, nichts zu verstehen und immer alles falsch zu machen. Mhm. Kevin, der Praktikant. Okay. Kennt man. Und so musst du auch mit ChatGPT sprechen. Ah. Wie mit Kevin.
Okay.
Präzise, eindeutig, unmissverständlich. Okay. Je präziser du formulierst deine Fragen, umso präziser werden auch die Antworten. Wenn du Fragen stellst, die man schwer versteht, werden die Antworten entsprechend unspezifisch. Was mir auch noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass das I hinter dem K eigentlich nicht für Intelligenz stehen dürfte. Also man spricht ja eigentlich auch eher von imitative intelligence oder von maschinellem Lernen. Und dieser Glaube, dass da ein intelligenter Geist in der Maschine sitzt, das ist ein Irrglaube. Ich habe da ein Beispiel. Thomas Stahl, ein Data Scientist, hat in einem Vortrag, den man auf YouTube sehen kann, ein Beispiel aus einem Paper von ChatGPT genommen. Ich glaube, das Paper heißt im Original The Spark of Intelligent Experiments with GPT-4. Da gibt es ein Beispiel, in dem erklärt werden soll oder mit dem erklärt werden soll, dass ChatGPT-4 ein Level von Vernunftbegabung erreicht hätte. Und um das zu erklären, wird hier ein Beispiel genommen, das der Stapelreihenfolge. Also man stellt ChatGPT eine Aufgabe, die folgendermaßen lautet.
Jetzt bin ich ja mal gespannt.
Ich habe folgende Gegenstände. Eine Schallplatte, 12 Tomaten, einen Laptop, eine leere Flasche und einen Bleistift. Bitte nenne mir die Reihenfolge, in der ich diese Dinge aufeinander stapeln muss, um eine stabile Konstruktion zu erhalten. In dem Beispiel, auf das sich Thomas Stahl bezieht, hat GPT hier richtig geantwortet. Und dann hieß es, siehe da, das ist der Beweis, ja, für Vernunftbegabung. Ich habe das hier mal nachgespielt, mehrfach nachgespielt, und bei mir sieht das ganz anders aus. Das hat schon komödiantische Züge. Wir alle wissen, ja, das ist eine Kinderaufgabe, dass es nur eine richtige Reihenfolge geben kann. Nämlich zuerst den Laptop, dann die Tomaten, dann die Schallplatte, Dann wird die Flasche draufgestellt und oben wird der Bleistift drüber gelegt oder reingeworfen. Die erste Antwort von ChatGPT lautete folgendermaßen. Zuerst Laptop, dann die Schallplatte, dann die Tomaten, dann die leere Flasche und dann der Bleistift. So, dann habe ich geantwortet, na, das ist nicht so ganz sauber, versuch's doch nochmal. Und ab da wird es immer verrückter. Das nächste ist dann Laptop, die leere Flasche. Stellen Sie die Flasche auf den Laptop. Darauf soll die Schallplatte gelegt werden.
Okay.
Das ist jetzt an dieser Stelle schon sehr instabil. Dann sollen die Tomaten draufgelegt werden und dann der Bleistift. Und immer mit der Behauptung am Schluss, diese Anordnung nutzt die relative Stabilität einer aufrechten Flasche und so weiter und so fort. Ich habe geantwortet, das ist aber totaler Nonsens. Mach nochmal. Ja. Und es wird ab da immer verrückter. Irgendwann kommt ChatGPT auf die Idee, die Tomaten in die Flasche zu legen. Und im nächsten Schritt dann auch wieder Tomaten in die Flasche und dann die Schallplatte auf die Tomaten, die ja mittlerweile aber schon in der Flasche steckten. Und es wurde immer absurder.
Ja.
Das heißt, keine einzige der Präparierten oder der Lösungen, ja, die hier vorgeschlagen wurden, war auch nur annähernd richtig. Und das ist ein schlagender Beweis dafür. Das Ding hat kein Weltverständnis, keine Logik, kein Verstehen. Das weiß nicht, was eine Flasche ist, was eine Schallplatte ist. Es weiß auch nicht, wie die Gegenstände aussehen. Ja, das weiß es einfach nicht. Es ist einfach nur das Nachplappern dessen, was es irgendwo aufgeschnappt hat, beziehungsweise das Nachplappern von Daten, mit denen wir das Modell gefüttert haben.
Und ich meine, wir hatten das in einer anderen Podcast-Folge, dass jetzt auch unabhängig von ChatGPT und KI war, dass die sozialen Medien sehr gerne genutzt werden als die neuen Wissensvermittler. Also, dass irgendwas auf TikTok oder auf Instagram veröffentlicht wird und die Personen, die das gucken, denken, ah ja, das wird schon stimmen, weil es ist ja dort veröffentlicht. Und wenn man in der echten Welt oder besser gesagt in seinem Umfeld jemanden erlebt und sagt, ach, du machst die gleiche Aufgabe, du machst die gleiche Übung, ist ja interessant, aber die sieht ganz anders aus als das, was ich online gesehen habe. Also ich glaube, du machst das falsch, weil online war es richtig, wie es mir gezeigt worden ist. Was denkst du darüber? Dass früher hieß es gerne mal Dr. Google, ich habe irgendwie ein Fieber, was könnte es sein? Und ja, wie geht man damit um, wenn jetzt sozusagen dem, was ich online sehe, vielleicht sogar ein bisschen mehr zugesprochen wird als das, was ich dann in echt sehe?
Also Social Media als neue Wissensvermittler, da bin ich ja vollkommen skeptisch. Also Social Media, vielleicht stellen wir mal folgende Frage. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Daten, Information und Wissen? Also wenn ich das mal so als Beispiel oder als mal mit einer Analogie machen kann. LOREM, die einzelnen Buchstaben, das sind Daten. Ja, zusammengefasst, dann gibt es Lorem. Lorem ipsum dolor sit ament. Das ist die Information. Ja, also Daten zusammengezogen, Information. Lorem ipsum dolor sit ament ist ein Blindtext. Blindtext wird genutzt, um. Das wäre das Wissen. Ja, das heißt, Daten sind die einzelnen Datenpunkte, die einzelnen Elemente, zusammengezogen, in einen Kontext gebracht, ist es Information. Und dann später wirklich gesichertes, geprüftes Wissen, ja, das wäre dann das, was ich zuletzt genannt hatte. Auf Social Media finden wir, glaube ich, eher Informationen, ne? Und wenig Wissen. Ich meine, das wissen wir aus der Erfahrung, ne? Wenn ich mal Twitter aufmache, also möchtest du ein Beispiel haben, ein ganz konkretes?
Ja.
Ich habe letztens bei Twitter einen Post geschrieben, der überhaupt nichts mit Politik zu tun hatte. Da ging es nur um so eine Fernsehserie, Made, ja, so eine Serie, die eine Miniserie, in der erzählt wird, wie eine Frau gegen Armut und Obdachlosigkeit kämpft, eine Alleinerziehende. Das war ein Link zu Netflix und eine kurze Beschreibung der Serie und dass ich sie gut fand. Innerhalb weniger Stunden hatte ich Dutzende von Kommentaren, alle von russischen Bots.
Wie geht man denn dann damit um? Und was machst du dann?
Was ich da mache? Blockieren.
Oder was? Also es gibt ja auch Menschen, die das auch einschüchtert, wenn sowas passiert. Man hat sich gerade bei Twitter angemeldet und dann hat man seinen ersten Tweet und dann auf einmal passiert das, dass man Tausende von Nachrichten bekommt und die haben überhaupt nichts mit dem zu tun. Da ist ja schon ein Mensch eingeschüchtert und denkt, ach Mensch, ich wollte mich doch dem jetzt mal widmen und mal ausprobieren und dann passiert mir gleich das.
Na, jetzt sind wir bei der Frage der quasi technischen Kompetenz, ne?
Genau.
Also das Erste, was ich da machen könnte oder was ich machen würde, ich würde mal meine Einstellung in meinem Account überprüfen. ich würde vielleicht mal gucken, ob ich nicht vielleicht lieber eine Einstellung treffen möchte, die da heißt, nur Leute, denen ich folge, dürfen kommentieren. Mhm. Also ganz, ganz simple Grundeinstellungen, wie man die vielleicht auch irgendwie bei seinem Telefon macht, ja, wenn es um Filterregeln bei Mails geht oder so.
Weil das ist ja genau der Punkt, also dass man sich traut und dass man diese Dinge ausprobiert, ohne dann, wenn mal etwas passiert, was man im ersten Moment nicht einordnen kann, nicht resigniert sich zurücklehnt und sagt, ach, dann lasse ich jetzt die Finger ganz davon, sondern ich will ja es ausprobieren, es testen. Ich möchte ja auch mal ein bisschen reinschnuppern in diese Welt, von der ich bisher vielleicht nur gelesen habe. Ich habe vielleicht einen Film darüber geschaut und jetzt möchte ich einfach mal selber ausprobieren, wie ist das? Und dafür brauche ich eben diese Kompetenz, zu sagen, ich muss das auch unterscheiden. Ich muss unterscheiden, das hat jetzt nichts damit zu tun, was ich da veröffentlicht habe, sondern es sind da ganz andere Mechanismen, die ich jetzt aber im Moment nicht nachvollziehen kann. Aber wie kann ich dann eben mich davor schützen? Was kann ich aktiv machen, dass ich nicht auch eingeschüchtert bin vor dem und dann sage, okay, ich habe das einmal gemacht und nie wieder. Ja, das ist so dieses Interessante, was wir ja auch bei uns an der Volkshochschule den Menschen weitergeben wollen. Eben unter anderem in deinen Kursen, in vielen weiteren Kursen dran zu bleiben und auch trotzdem Spaß zu entwickeln bei der ganzen Thematik. Ja, das ist also wirklich eine totale Fülle, die wir da zu beachten haben. Und wie gelingt denn dann ein entspannter Umgang ohne Resignation mit den digitalen Medien?
Also da möchte ich ganz gerne einen der ganz großen deutschen Philosophen zitieren, Hornbach. Mach es zu deinem Projekt. Yippie, ja, ja, yippie, yippie, yay.
Okay.
Ich hätte jetzt einen Appell. Machen Sie Neues. Wenn Sie immer nur das tun, was Sie bereits können, werden Sie nie weiterkommen. Hätten wir als Kind so gelernt, liegen wir alle immer noch in der Wiege. Neues tun, sich mit neuen Dingen konfrontieren, lernen, neugierig sein. Aber grundsätzlich, finde ich, ist das eine gute Herangehensweise.
Ja, sehr wahr. Und dem kann ich gar nichts weiter hinzufügen. Lieber Axel, ich danke dir sehr. Das war sehr spannend. Das war sehr vielseitig. Ich bin heute auf jeden Fall schlauer als vorher. Gehe ich aus diesem Gespräch heraus. Und ganz wichtig ist noch zu sagen, auch Sie können jederzeit Kurse, um die eigenen digitalen Kompetenzen auszubauen, bei uns buchen. Diese Kurse finden Sie auf unserer Website und den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie noch Fragen zu diesem Kurs angeboten haben, schreiben Sie uns sehr, sehr gerne unter vhs-beruf-digital@ba-ts.berlin.de. Wir freuen uns, wenn wir Sie zu unseren kommenden Kursen in unserem Haus willkommen heißen dürfen. Trauen Sie sich, werden Sie digital und wir hören uns im nächsten VHS-Ohrenblick.
VHS Ohrenblicke ist eine Produktion der Volkshochschule Tempelhof Schöneberg. Für mehr Informationen besuchen Sie uns doch einfach mal. Sie finden uns am Barbarossaplatz in Schöneberg und online auf www.vhs-tempelhof-schöneberg.de. Schöneberg natürlich mit OE. Wir freuen uns auf Sie.